Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Carsten Beyer.
Diese Woche war ja eher von nicht so guten Nachrichten geprägt. Die Corona-Zahlen steigen. Deutschland und auch viele andere europäische Länder müssen erneut in den Lockdown. Und die Leidtragenden sind einmal mehr die Gastronomen und die Kulturschaffenden. Und dann gab es auch noch ein paar prominente Tote zu beklagen. Und mit einem von denen beginnt Lars Überland jetzt auch seinen Rückblick. Mit einem Mann, der wohl vor allem mit einem Song in Erinnerung bleiben wird.
Bissin' in the wind. Jerry Jeff Walker war ein Folky aus der Zeit, als Straßensänger ihre Lieder auch noch auf der Straße fanden. Als junger New Yorker trampte er Anfang der 60er mit seiner Gitarre runter nach Florida, dann rüber nach Kalifornien, zurück nach New York. Überall blieb er eine Zeit und er war ein verrückter Hund, bekannt für sein immenses Durchhaltevermögen beim Alkohol. Eines Nachts traf er in einer Ausnüchterungszelle in New Orleans einen alten Mann, der sein Leben lang für ein paar Pennies für die Leute auf der Straße getanzt hatte. Über den schrieb Walker dann seine unsterbliche Hymne an das Leben für seine Kunst, Mr. Bojangles.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes.
1971 verschlug es Walker dann nach Texas, wo gerade die Country Outlaws aufbrachen. Also die Musiker um Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash und Kris Kristofferson, die die Regeln des Nashville-Business einfach ignorierten, als sie Stars wurden und die rauer und rockiger spielten, als es die Country-Fans damals bevorzugten. Und der ehemalige Folky wurde einer von ihnen. Am vorigen Freitag ist Jerry Jeff Walker mit 78 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben.
I'm gonna live forever, I'm gonna cross that river, I'm gonna catch tomorrow night.
Und noch eine Legende aus dem Kreis der Country Outlaws ist in dieser Woche gegangen. Einer ihrer wichtigsten Songwriter, Billy Joe Shaver. Er war ein Raubein und lebte tatsächlich dieses Leben, worüber andere dann sangen. Heiratete zum Beispiel dreimal dieselbe Frau und ließ sich immer wieder von ihr scheiden. Er hatte auf offener Bühne einen Herzanfall und 2007 wurde er verhaftet, weil er in einer Bar einem Mann ins Gesicht geschossen hatte, aus Notwehr, wie im Prozess dann herauskam. Als er Silvester 2000 seinen Sohn und Bühnenpartner Eddie nach einer Überdosis Heroin tot aufgefunden hatte, wollte er dessen Dealer umlegen. Aber sein ruhiger Freund Willie Nelson, der ihn vor 10 Jahren noch den größten lebenden Songschreiber nannte, brachte Billy Joe davon ab. Am Mittwoch ist Billy Joe Shaver im Alter von 81 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air.
Für tot oder zumindest todkrank gehalten wurde in den letzten Jahren immer wieder Joni Mitchell. Jetzt hat sie dem legendären Rockjournalisten Cameron Crowe ihr erstes Interview seit 5 Jahren gegeben, das der englische Guardian drucken durfte. Und nein, sie ist nicht dement oder sonst wie schwer erkrankt, aber sie hatte vor 5 Jahren ein Hirnaneurysma, nachdem sie zuerst wieder einigermaßen schnell sprechen und dann aber ganz mühsam wieder laufen lernen musste. Klavier und Gitarre spielen klappte auch nicht mehr. Stattdessen hat Joni Mitchell sich also wieder ihrer anderen Kunst, dem Malen, zugewandt. Und Musik gibt es jetzt aus den Archiven. Zum Beispiel mit der 5-CD-Box Joni Mitchell Archives Volume 1, The Early Years 63 bis 67, die heute erscheint.
Wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind. Oder was habe ich übersehen?
Der Jazz-Trompeter Till Brönner hat per Video einen Aufweckkommentar zur Lage der Kulturlandschaft während Corona unter die Leute gebracht. Und allein auf Instagram wurde der seit Dienstag weit über 2 Millionen Mal angeklickt. Denn Brönner ist ziemlich sauer darüber, wie reflexartig systemrelevante und irrelevante Berufe definiert werden. Es geht nämlich bei der Veranstaltungs- und Kulturbranche um einen Industriezweig mit 1,5 Millionen darin arbeitenden Personen. Doppelt so vielen wie zum Beispiel in der Autoindustrie. Und deshalb sei auch nicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit ihren Nothilfetöpfen für die arbeitslosen Musiker zuständig, befindet der Trompeter, sondern das Wirtschafts-, Arbeits- und Finanzministerium. Nur leider könne man ohne ernstzunehmende Gewerkschaft keinen Druck aufbauen, wie etwa der Chef der Lokführergewerkschaft mit gerade mal 9000 Mitgliedern im Streikfall Deutschland lahmlegen kann.
Wie wäre es, wenn einfach mal 3 Tage der Ton abgedreht oder das Radio keine Musik spielen würde?
Tja, wie wäre das?